Ja, willkommen zu einer weiteren Folge Podcast Hart und die zu einem ja sehr, sehr, sehr wichtigen Thema. Man hört immer wieder davon und vielleicht hat man auch Leute im Umfeld, die davon betroffen sind. Und ganz oft gibt es das Problem, ist es das jetzt, ist es das nicht? Es geht um Depressionen. Der Christoph ist heute hier, Name geändert, weil wir das jetzt einfach so machen. Muss niemand wissen, mit wem ich hier quatsche. Und ich finde es aber toll, dass du dich hier hingesetzt hast, um mit mir über dieses wichtige Thema zu reden. Hallo Christoph.
Ja, hallo, grüß dich, freue mich auch.
Wann hast du denn bei dir gemerkt, dass es wirklich sich um eine Depression handelt?
Das ist eigentlich ziemlich schnell rausgekommen. Das war also schon 2007, 2008, wie lange ich damit jetzt schon zu tun habe.
Okay, also bist du schon länger betroffen.
Ja.
Das ist ja immer so die Sache. Eine Depression ist ja wirklich eine Sache, die in der heutigen Gesellschaft öfter vorkommt, als man denkt, aber nicht genau weiß, ist es jetzt wirklich eine Depression? Ist es eine depressive Phase? Hast du jetzt gerade einfach nur irgendwie eine schlimme Erfahrung gerade gemacht, sei es der Verlust eines Menschen, die Beendigung einer Beziehung oder sowas? Wie hast du für dich festgestellt, dass es wirklich eine Depression ist?
Das habe ich überhaupt nicht festgestellt. Ich habe irgendwann mal einen Burnout gehabt und bin dadurch in psychologische Behandlung gekommen. Und da haben wir eben dann gemerkt, dass sich das alles, in eine Depression abrutscht.
Quasi. Okay.
Und dass man eben wirklich niedergeschlagen ist, dass man sich monatelang nicht bei Freunden, bei Familie meldet, dass man
antriebslos ist generell, ne?
Komplett antriebslos, richtig.
Und die Frage, die wollte ich eigentlich als allererste stellen. Du hast mich angeschrieben und hast gesagt, lass uns gerne mal, weil du diese Podcast-Hard-Formate kennst, hast mich angeschrieben, hast gesagt, da müsste man mal drüber reden, vor allem mit jemandem, der auch wirklich betroffen ist und der dann auch weiß, wie es sich anfühlt und vielleicht auch ein bisschen Aufklärarbeit leisten kann, vielleicht auch, wie man damit umgeht. Warum wolltest du die Folge mit mir aufnehmen?
Weil ich selber gemerkt habe, wie wichtig es ist, damit auch offen umzugehen. Ich habe lange dafür gebraucht, also insgesamt 5 Jahre.
Mhm.
Bin von Arbeitskollegen belächelt worden, wenn ich mal wieder in eine Reha gefahren bin. Wenn ich in der Klinik war, es kamen halt so Sprüche wie, der hält sich jetzt den Arsch an die Sonne, mal wieder. Oder wenn ich dann mal wieder einen Tag spontan krank gewesen bin. Nicht, weil ich nicht wollte, sondern weil ich einfach nicht konnte. Man hat dieses Gefühl, man kann morgens nicht aufstehen, man kann sich morgens nicht fertig machen und so weiter.
Das ist auch wirklich einer der größten Punkte, der viele, die mit einer Depression wirklich diagnostiziert wurden, glaube ich, für mich ist es eine der schwierigsten Dinge, um damit offen umzugehen, weil ganz oft von außen kommt, ja, nur weil du jetzt ein bisschen schlechte Laune hast oder weil du jetzt irgendwie keinen Bock hast. Das wird ja auch ganz oft dann einfach wirklich nicht ernst genommen, ne?
Richtig, genau. Da kommen so Sprüche wie, naja, es wird schon wieder und anderen Leuten geht schlechter und so weiter.
Ja, ja, das ist so dieses, komm, das ist ein fauler Hund, der hat heute keinen Bock zu arbeiten. Ja. Ne? Und es ist auch gar nicht so einfach, glaube ich, in deinem Umfeld wirklich mit einem Menschen, der eine Depression hat, umzugehen. Darauf kommen wir aber gleich nochmal. Ne? Also du hast eine Depression seit 2005, hast du gesagt. Ne?
2007, 2008.
Da ist sie diagnostiziert worden.
Genau,
ne?
Ja.
Hast du vorher schon mal irgendwie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt? Weil vielleicht manchmal entsteht eine Depression durch eine posttraumatische Belastungsstörung oder sowas, durch irgendein schlimmes Ereignis. Hast du gemerkt, dass du schon als Kind diese Tendenz in so eine Richtung hat oder ist das auf einmal gekommen?
Ich habe davon ehrlich gesagt vorher noch nie gehört. Ich habe mir vorher noch nie Gedanken über psychische Erkrankungen gemacht, weil das war eine komplett andere Welt für mich. Und
okay.
Auf einmal bin ich da reingerauscht, wo ich nie gedacht hätte, wo ich hinkommen könnte.
Wenn du selber dich überhaupt nicht damit beschäftigt hast, was viele Menschen tun das nicht. Und viele Menschen beschäftigen sich nicht mit sich selbst, wenig Körper, Selbstfürsorge. Viele Sachen werden verdrängt, geschluckt, nicht bearbeitet. Auch ich selber habe 2,5 Jahre eine Therapie gemacht, aber auch von mir selber, weil ich wusste, ich komme jetzt gerade aus so einem Loch nicht mehr raus. Aber ich glaube, dass wenn du wirklich als Mensch tief in dich reinschaust und guckst, was in dir drin los ist, und das hast du ja getan, den Mut gehabt, das zu tun, war das für dich ein großer Schritt, zum Therapeuten zu gehen?
Ich habe meinen Hausarzt tatsächlich belächelt, als er sagte, Sie müssten mal zum Therapeuten.
Mhm.
Ja, jeder andere, aber nicht ich.
Du hast es aber gemacht, du hast es zwar belächelt, aber du hast es ja dann doch gemacht, ne?
Richtig.
Weil es einfach nicht mehr ging?
Es ging nicht mehr. Ich hatte keine Alternative.
Also dann war schon echt kurz vor knapp wahrscheinlich, ne?
Es war schon eine mittelschwere. Depression zu dem Zeitpunkt.
Okay. Es gibt ja so Phasen von der Depression. Also ich habe erstmal so ein bisschen durchgelesen, ob das jetzt, das ist ja wie gesagt individuell für jeden Menschen, ist eine Depression, äußert sich anders. Ne? Aber ganz oft kommt halt diese, fängt es an mit negativen Gedanken zum Beispiel. Ne? Also negative Gedanken in alle möglichen Richtungen. Gab es die bei dir auch?
Ja, natürlich. Das ging auch einher mit einer Trennung, weil eben zu dem Zeitpunkt massive Stimmungsschwankungen waren im Anfang der Erkrankung, dass ich also innerhalb von einer halben Stunde von super gut drauf bis zu ich möchte mich umbringen abrutschen konnte, dass ich auch schon an Gleisen stand.
So weit warst du
schon? So weit, dass es also wirklich so weit war. Aber es halt aus Gründen getan habe, wegen Kindern und so, das niemals getan hätte, nie durchgezogen hätte.
Ist zum Glück dann eben auch nicht passiert,
genau.
Ne, weil dann auch wirklich noch der Kopf sich noch so ein bisschen so eingeschaltet hat, von wegen, ich habe auch eine gewisse Verantwortung. Klar kann man es bei einer Depression, wenn die deutlich schwerer ist, man hat es ja schon oft von Leuten, wo man es nie gedacht hätte, wie damals, ich glaube der Torwart von Hannover 96, der hatte sich ja auch umgebracht, der auch eine Depression, ganz viele Prominente wie Sträter und Kurt Krömer und so, die haben sich alle mittlerweile zu einer Depression bekannt. Da warst du aber noch nicht in therapeutischer Behandlung, ne?
Ja, doch, das war schon. Und das ist eben auch so ein bisschen das Problem. Man kann, also ich kann das zumindest ziemlich gut überspielen. Also es kann mir
verdrängen halt so ein bisschen. Oder nicht nach außen
gehen. Also mein Therapeut sagte, der mich dann nach Jahren schon kannte, wir sitzen hier, unterhalten uns ganz normal über ihr Leben. Könnte man ein Stückchen Kuchen, Tasse Kaffee zureichen. Und in den letzten 10 Minuten sagen sie, ich stand übrigens an Gleisen. Und er hat nichts gemerkt.
Also du kannst das ganz gut verbergen. Hast du das gemacht? Also dieses Verbergen, weil du einfach das vor dir selber nicht wahrhaben wolltest? Oder wolltest du das einfach nicht nach außen geben?
Das ist tatsächlich in dem Moment unbewusst gewesen. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so rüberkam.
Okay, also eigentlich das Wichtigste am Ende einfach weggelassen.
Ja.
Und ich meine, wenn man dich jetzt hier so anguckt und wenn man dich sieht, du trägst also in deinem Gesicht kann man schon, darf ich jetzt einfach sagen, auch eine gewisse Traurigkeit mit dir. Man würde jetzt nicht denken, boah, der hat gerade richtig gute Laune. Mhm. So eine mag es aber auch geben, weil es gibt ja auch mal hohe Höhen, Tiefen, wie auch immer. Jetzt sind wir natürlich gerade in diesem Gespräch drin. Du bist zum ersten Mal in so einem Mikro, das ist natürlich auch ein bisschen was Ungewohntes, ne? Man sagt ja noch in diesen depressiven Phasen, dass der Schlafrhythmus sich verändert. Hast du da Probleme irgendwie gehabt, so Schlafen oder Appetit oder sowas? Gab es da sowas, dass du auch keinen Bock mehr hattest zu essen oder?
Ja, andersrum und dann halt genau das Falsche, das was möglichst wenig Mühe gemacht hat. Da wurde auch mal eine Dose Ravioli aufgemacht und kalt gegessen. Mit möglichst wenig Aufwand dann gegessen. Also man hat auch keinen Sinn mehr dann in dem Moment dafür, man könnte sich auch mal schön machen.
Ja.
Das ist egal.
Oder gesund ernähren.
Das sowieso nicht.
Das war
ist in dem Moment egal.
Wo wir gerade gesagt haben, du hattest eine Trennung. Ist die Trennung passiert aufgrund deiner Erkrankung?
Ja.
Also
ja.
Definitiv war deine Erkrankung daran schuld und deine Partnerin konnte in dem Punkt nicht damit umgehen.
Genau so ist das, ja.
Okay. Schon schlimm genug, dann macht man sich ja auch, wo wir jetzt schon bei einer der weitergehenden Phasen sind, Selbstvorwürfe und Schuldgefühle. Hast du die gehabt?
Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, nein.
Okay.
Weil ich aber auch zu sehr in mir, wahrscheinlich mit mir selbst beschäftigt war.
Okay, also Suizidgedanken ist so das Finale, da haben wir ja gerade schon ganz kurz erfasst, dass es so ist, dass es mal so war. Du hast dir aber Hilfe geholt. Kriegst du auch medikamentöse Hilfe? Hast du auch Antidepressiva oder sowas,
die du
nimmst? Das ist ja auch immer ein ganz, ganz großer Punkt. Antidepressiva sind natürlich deutlich mit Nebenwirkungen. Ne? Also du hast da alle möglichen Nebenwirkungen, von Gewichtszunahme bis allem möglichen Scheiß, also die sind schon sehr, sehr hart. Deswegen, wenn jemand Antidepressiva nimmt, da ist schon ein Punkt, wo man sagt, okay, dann ist es auf jeden Fall nötig. Dein Umfeld, hast du gerade gesagt, ging eher so dein entferntes Umfeld, ging eher damit um Arbeitskollegen, ja komm, der macht heute blau und hat das nicht so richtig ernst genommen. Wie ist denn dein näheres Umfeld mit dieser Sache umgegangen?
Also, von Eltern zum Beispiel, die haben es bis heute verleugnet.
Ist das was man verleugnen muss?
Ja. Das in gewissen Generationen gibt es die Erkrankung nicht. Mir ist zum Beispiel auch gesagt worden, wenn ich in der Klinik bin, da sind nur durchgeknallte Alkoholiker und Drogenkranke.
Das ist das große, große, große Problem, was es Menschen sehr, sehr schwer macht, offen darüber zu reden, weil es halt wirklich noch Menschen gibt und leider auch im näheren Umfeld, die halt genau so reden und man fühlt sich dann halt wirklich null ernst genommen und auch wirklich total verloren, weil man ja auch eigentlich mit den engsten Bezugspersonen einfach reden will. Ne? Ganz oft ist es aber auch so, habe ich auch drüber geredet mit jemandem, dass auch eine Depression in den Genen liegt. Ne? Das gibt's auch, dass es eine Vererbung ist. Weil es ist, hat ganz, 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 ganz viele Ursachen, kann das halt haben, ist möglich. Ne? Würdest du sagen, weil du jetzt gerade von deinen Eltern geredet hast, dass da auch schon, natürlich deutlich verdrängt und nicht wahrhaben wollend, auch schon mal sowas vorhanden war, ist,
wie
auch
immer? Nee, kann ich jetzt nicht sagen, nein.
Ne? Okay. Nein. Ja gut, hast du denn Auslöser gehabt? Du hast ja gesagt, du hast dich getrennt wegen der Depression. Mhm. Das heißt, das war ja schon da. Gab es davor irgendeinen Auslöser oder kannst du dich noch an die Anfänge irgendwie erinnern?
Es ist halt einfach losgegangen mit einem Burnout, dass ich halt super viel gearbeitet habe, eine Arbeitssucht hatte, selbstständig war und dann diese Selbstständigkeit an den Nagel gehängt habe und in normalen Betrieb gegangen bin, da eben entsprechend auch dann weniger verdient habe.
Ja, okay.
Und damals in einer Nachbarschaft lebte, wo scheinbar man nur zählte, wenn man mithalten konnte. Und dann merkten die Nachbarn auf einmal, oh, die können gar nicht mehr so mithalten. Dann zog man sich zurück. Also diese gedachten Freundschaften waren gar keine.
Boah, sehr, sehr oberflächlich. Ne? Ja. Also das ist schon ein harter Tobak. Ne? Also wenn du dann wirklich nur mithalten kannst, wenn du wirklich was darstellst, wenn du die Kohle hast, wenn du deinen fetten, wenn eine fette Karre im Vorgarten hast und dreimal im Jahr, was weiß ich, in die Karibik fliegst. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, sei froh, dass du solche Menschen nicht mehr um dich rum hast, weil wenn nur das zählt, ist es auch ehrlich gesagt besser, wenn man solche Menschen dann halt auch wirklich los ist. Ne?
Auf jeden Fall.
Gut, du hast nach der Trennung von deiner Frau alleine gelebt, ne?
Genau.
Ging es dir denn nach der Trennung von deiner Frau eher besser oder schlechter?
Schlechter, zumal dann das Kind auch nicht bei mir war.
Okay.
Man hat also den absoluten Verlust gehabt. Ich konnte damit auch erst gar nicht umgehen und bin dann in eine Klinik gegangen. Und da habe ich eben gelernt, naja, dass man das Leben auch alleine genießen kann wieder. Ja, aber das hätte ich wahrscheinlich vorher nicht gesehen. Oder sehen wollen.
Okay. Ja, gut, aber sein Leben dann komplett neu umzugestalten mit einer solch diagnostizierten Krankheit, dann auch noch sein ganzes Leben, das hat wahrscheinlich auch Jahre gedauert, bis du an diesen Punkt gekommen bist, ne?
Ja.
Aber es ist eine Depression, ist ja auch jetzt nicht so, du bist ja nicht dauerhaft in einem Zustand von Antriebslosigkeit, negativen Gedanken. Es gibt ja auch gute Phasen, wo du eigentlich gerade einfach dein Leben lebst, in Anführungsstrichen, sag ich mal, wie jeder andere hier. Gehst zum Fußball, gehst da, machst Sachen, die dir Spaß machen, wie auch immer, was du auch immer tust. Hast du in diesen Phasen dann manchmal, wenn es dir zu gut geht, ist da immer der Schatten dieser Depression da, dass du Angst davor hast, dass es wieder einfach passiert?
Ja, und zwar sagte mir ein Therapeut in einer Reha mal, sie haben Angst davor, glücklich zu sein, weil ihre Seele kennt das Gewohnte, das ist wie beim Fußball.
Mhm.
Wenn es einem schlecht geht, ist das für die Seele das Heimspiel.
Ah, okay, verstehe.
Weil man ist in der gewohnten Umgebung.
Okay, verstehe.
Ja.
Also wenn du praktisch, wenn es dir gut geht, bist du eigentlich im Auswärtsspiel.
Unsicher.
Und bist unsicher, ja. So warum geht's mir gerade gut? Eigentlich müsste es mir doch eigentlich schlecht gehen. Natürlich, dann kann man sich natürlich auch selber wieder in eine schlechtere Phase hineindenken.
Genau.
Ne? Ja. Das ist natürlich das große Problem. Ne? Bist du immer noch in Therapie?
Ja, aber inzwischen ganz locker, also nicht mehr so engmaschig. Man baut sich auch ein eigenes Netzwerk auf, wenn es einmal schlecht geht. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man sich hinwenden kann. Die erfährt man in Reha-Maßnahmen und so weiter. Und ich habe halt auch gelernt, dass es wichtig ist, damit offen umzugehen, zum Beispiel beim Arbeitgeber. Das war für mich der größte Knoten, der geplatzt ist, als ich meinem Arbeitgeber gesagt habe, warum ich oft nicht da bin und warum ich zweimal im Jahr in der Reha war. Und daraufhin hat man mich eben in der Reha vorbereitet und danach habe ich ein erheblich einfacheres Leben auf der Arbeit gehabt.
Gut, dass du darauf vorbereitet wurdest, aber das ist auch wirklich ein schwieriger Punkt, weil finde mal einen Arbeitgeber, der damit halt auch umgeht, ne? Also mit jemandem, der wirklich mehrere Mal im Jahr halt ausfallen kann, aus Gründen, die er dann halt weiß, aber auch nicht planbar. Ja, du weißt ja nicht, wie du morgens aufstehst, ne? Und weißt nicht, also das kommt ja meistens ganz plötzlich, oder nicht? Dass du dir auf einmal merkst, so scheiße, es geht wieder nicht.
Sag immer, das ist immer wie so ein Schnupfen, der kommt und geht.
Wie lange sind denn so deine Phasen, wenn es dir so richtig schlecht geht?
Also da waren schon mal ein, zwei Monate.
Wo am Stück?
Wo es mir wirklich auch schlecht ging, ja. Wo ich dann eben dann auch in die Klinik gegangen bin.
Aber dass du würdest aber auch jedem raten, der diese Krankheit hat, definitiv diese Reha-Einrichtungen zu besuchen. Also man schafft es halt irgendwann nicht mehr alleine, ne?
Es ist halt immer noch dieses Tabu. Ne? Das ist, psychische Erkrankungen sind ein Tabu. Wenn ich was am Herzen habe, gehe ich zum Kardiologen. Wenn ich einen Arm gebrochen habe, gehe ich zum Chirurgen. Und wenn ich was am Kopf habe, dann gehe ich eben zum Psychologen oder Psychiater. Und gibt's ja die grausamsten Ideen über Kliniken, über Akutkliniken, was es da für Gerüchte gibt. Da werden die Leute abgeschossen gegen ihren Willen. Das ist alles ja überhaupt nicht wahr. Aber es gibt es noch.
Natürlich gibt's da so eine Angst von, ich gehe da jetzt rein und die können mit mir machen, was sie wollen. Ich gebe da die Mündigkeit ab und dann, weiß ich nicht, geben die mir Medikamente, lassen mich im Bett sabbernd liegen und geben mir ab und zu mal Elektroschocks in den Schädel oder so ein Scheiß. Genau, da hast, ja, hast du natürlich recht, dass das totaler Humbug ist. Mhm. Sowas ist da halt nicht. Ich weiß, dass in so Kliniken, in Reha-Einrichtungen, jeder Mensch hat ja, glaube ich, sowieso, oder jeder deutsche Bürger hat ja irgendwie das Recht, auch irgendwie alle paar Jahre mal eine Reha von der Krankenkasse zu beantragen, jetzt über die Krankenkasse, Rentenkasse, wie auch immer. Und ich glaube schon, dass ganz viel, und da sollten wir froh sein, dass wir hier in Deutschland leben und es diese Möglichkeiten gibt, dass man, wenn man sich da mal wirklich reinbegibt in so eine Reha-Klinik. Ich meine, das Schöne ist dann, du bist unter Gleichgesinnten.
Ja, da kann ich dir auch was zu sagen. Sowohl in Psychiatrien als auch in diesen Reha-Kliniken. Du lernst nirgendwo so ehrliche Menschen kennen.
Boah, das ist schön.
Weil jeder hat die Maske fallen gelassen. Mhm. Weil jeder ist aus einem bestimmten Grund. Und das weiß auch jeder. Da hat man keine Maske mehr auf. Da muss man sich nicht mehr verstecken. Da kann man einfach offen und ehrlich der sein, der man ist.
Wenn du die ganze Zeit geduckt durch dein Leben läufst, weil du nie weißt, wie Menschen auf dich reagieren und du kommst da jetzt hin und da sind Menschen, die andere vielleicht gleiche Diagnosen haben oder Krankheiten haben und du kannst einfach, wie als wenn du über das Wetter redest, mit denen über solche Sachen reden, wie erleichternd muss das sein? Also ja, schon krass, ne? Also hast du da auch Freundschaften geschlossen?
Da sind die ehrlichsten und längsten Freundschaften rausgewachsen. Und es betrifft halt jeden, ne? Vom Arbeiter bis zum Chefarzt habe ich alles kennengelernt in den Kliniken. Jede Schicht ist betroffen und geht da aber auch genauso mit um, wenn man einmal da ist.
Also ich finde es wirklich, wirklich toll, so offen mit dieser Sache umzugehen. Es gibt da einen so einen Punkt, also wenn du eine diagnostizierte Depression hast, die du ja jetzt hast und auch andere Menschen, die haben, es geht bei mir so ein bisschen auch um Eigenverantwortung. Weil natürlich kannst du sagen, ich bin antriebslos, ich kriege nichts mehr auf die Kette und so. Und darüber können wir reden, weil du hattest diese Eigenverantwortung. Es kommt niemand, das Heinzelmännchen, was dich auf einmal in die Hand nimmt und sagt, jetzt ist alles gut, komm mal mit. Du musst deinen Arsch schon selber hochkriegen. Ne?
Du musst selber machen.
Du musst selber, und das ist jetzt auch ein ganz schön schwieriger Prozess, weil der erste Schritt in diese Richtung, sagt man ja auch so bei jeder Sache, der erste Schritt ist immer der allerschwerste. Ne? Und du hast einen Arzt gehabt, der dich dabei unterstützt hat.
Mein Hausarzt.
Aber dann auch ein ganz offener Typ eigentlich,
ja,
ne?
Ja.
Also Chapeau. Also man kann ja von Hausärzten sagen, was man will. Manche gehen da nur hin, weil sie gerade einen Krankenschein haben, wollen jetzt nicht wegen Depressionen, sondern weil sie einen Schnupperkern haben und eigentlich keinen Bock haben. Aber es sind gute Hausärzte, die gucken dann halt auf Körper und Geist, ne? Und der hat ja dann bei dir zum Glück gemacht. In welcher Phase bist du jetzt gerade?
Eigentlich in einer relativ guten.
Ja?
Ja.
Ja, ja, das ist doch schon mal
es
schön.
Es ist halt nur jetzt im Moment, wo du das sagtest, dass ich halt so traurig aussehe, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, man geht halt alles wieder durch. Es läuft halt alles nochmal wie so ein Film vor einem ab. Und ja, da kommt halt nochmal so ein bisschen diese Stimmung. Also es ist nicht so ein Rückfall, aber es arbeitet.
Und umso mehr rechne ich dir sehr, sehr, sehr hoch an, dass du heute hier bist und mit mir darüber redest, weil genau das habe ich nämlich auch mir gedacht, dass wenn du gerade in einer Phase bist und dann auch noch darüber reden musst, wie du es gerade schon gesagt hast, das natürlich schon sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Kinder, hast du gesagt, wie gehen die damit um? Hast du mit deinen Kindern mal darüber geredet?
Ja, ich sag mal, die kennen es ja von Anfang an, seitdem sie auf der Welt sind, haben die eigentlich gemerkt, Papa ist immer weg. Also es war halt im Anfang, die letzten Jahre seit Corona, war ich weder in einer Klinik noch in einer Reha-Einrichtung, weil es eigentlich läuft. Aber vorher war es halt immer und immer wieder. Und man musste denen eben erklären, was das ist. Und es gibt auch ganz tolle Bücher, auch für Kinder. Es gibt Gruppen, die von Caritasverband und so weiter angeboten werden für Kinder von psychisch und suchterkrankten Eltern, wo die eben kindgerecht erklärt bekommen, was in so Kliniken läuft. Mhm. Weil auch die hören ja dann, dein Papa ist Ballerballer oder so. Ne?
Ja, ganz klar, Kinder sind unbarmherzig. Genau.
Ja. Und die erfahren aber dann, das ist nicht so. Der holt sich einfach nur Hilfe, wie es normal ist, wie es jeder tun würde.
Ja, wie du gerade schon gesagt hast, es ist nicht die blutende Wunde am Arm, sondern halt irgendwie, dass der Geist da halt nicht so ganz mitmacht.
Es gab halt Zeiten, da hätte ich mir gewünscht, dass ich Krebs oder sonst irgendwas habe, was man sieht. Weil das, was ich habe, sieht man nicht. Die denken, der ist doch kerngesund. Warum ist er so oft nicht arbeiten und so weiter? Und das ist manchmal, wenn man das noch nicht öffentlich gemacht hat, das Problem. Wie soll ich jemandem verkaufen, dass es mir wirklich nicht gut geht, dass ich wirklich krank bin? Man sieht ja nichts.
Ja, ist ähnlich wie, also jetzt natürlich jetzt nicht zu vergleichen, aber Migräne zum Beispiel ist ja auch so ein Ding. Ja. Wenn du eine Migräne hast, bist du auch manchmal sind Leute da 2, 3, 4 Tage ausgenockt und da kannst du die Uhr nachstellen, dass das einmal im Monat oder so passiert. Genau der gleiche Fall. Man hat das lieber, dass man den Kopf unterm Arm hat und sieht, dass das irgendwo Knochen rausguckt, dann weiß man, okay, der ist krank.
Ja.
Aber ich weiß schon, was du meinst. Also das ist schon, es ist schwer, aber hast du ja jetzt mittlerweile ein Umfeld gefunden, das mit deiner Krankheit komplett d'accord ist?
Die damit nicht d'accord waren, die haben sich selber aussortiert. Also es gibt halt pflegeintensive Freundschaften. Wenn du dich dann eine gewisse Zeit nicht meldest, dann hangen die dich einfach ab.
Ja, okay.
Da wird auch nicht nachgefragt und so weiter. Das ist einfach, der will mit uns nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und so ist der Freundeskreis auf ein Minimum reduziert. Aber die ich habe, sind ehrliche Freunde, auf die ich zählen kann.
Okay. Was sind denn so deine Hobbys, deine Tricks, wenn es dir gut geht oder vielleicht auch wenn du gerade in einer schlechteren Phase bist, da kannst du dich ja auch, weil du ja weißt, um was es gerade geht, das ist ja auch immer ganz gut zu wissen, was in einem los ist, kannst du da aktiv gegensteuern? Ist das dann, hast du dann die Kraft dazu oder bist du dann auch manchmal, wenn du in einer Phase bist, wo du sagst, nee, geht einfach nicht?
Also es gibt Zeiten, da lässt man sich einfach da reinfallen.
Ja?
In diese
Depression,
Phase,
ja.
Dass man sich da einfach reinfallen lässt und das erstmal geschehen lässt, weil ja, es geht einem schlecht, aber man kennt dieses sich schlecht gehen, ja, sind wir wieder beim Heimspiel.
Mhm.
Dann will man von niemandem was hören, niemanden sehen am besten und irgendwann kommt dann der Punkt, so jetzt muss ich da wieder raus. Wenn es keine schwere Depression ist, finde ich da auch den Weg immer wieder selber raus. Aber es gibt eben auch Momente, wo man eben sich wirklich Hilfe holen muss.
Das ist ja dann auch schon der Punkt, dass du natürlich auch da, wo wir gerade bei Eigenverantwortung sind, da musst du trotzdem den einen kleinen, vielleicht den kleineren Schritt machen, aber du musst dann dich irgendwo melden, sagen, ey, es geht gerade überhaupt nicht, ich brauche Hilfe.
Genau.
So, ne? Ja. Und generell dieser Anfang, ich brauche Hilfe, das ist ja das Allerschwierigste. Wir haben jetzt zwar gerade schon ein paar Mal darüber geredet, Umfeld ist für mich eines der wichtigsten Dinge, die dich auch auf Spur halten können, Leute, die wirklich mit dieser Krankheit umgehen können. Weil sagen wir mal so, wenn auch jetzt jemand jetzt nicht weiß, dass du eine Depression hast, du kennst doch dann so Kasper, so bin ich auch einer, du versuchst dann, den aufzumuntern. Und dann so, komm, machen wir jetzt und komm, haha, hihihi. Das bringt ja dann alles, da kommt ja nichts an dich ran so richtig. Nee,
das ist genau das Falsche.
Ja, wie würdest du einfach da sein, einfach...
Es muss eben aus mir selber kommen.
Mhm. Ne?
Da kann einer den Hampelmann für mich machen, das kommt nicht an, das blocke ich ab.
Okay.
Also es muss dieser Punkt kommen, wo ich selber sage, du musst jetzt was tun. Und wenn ich dann als Beispiel in die Klinik gehe, es gibt da immer so 3 Phasen. Erstmal komme ich da hin, sitze dann im Zimmer und sage, scheiße, du bist schon wieder hier. Was machst du hier?
Okay.
So, dann kommt die Phase, wo man sich halt richtig wohlfühlt. Man ist halt so unter einer Käseglocke.
Safe Space, so, ne?
Ja, man muss sich um nichts kümmern, es läuft alles. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, boah, ich halte das hier nicht mehr aus, ich muss hier raus. Und dann ist der Zeitpunkt zu gehen. Das sind bei mir immer so ungefähr 3 Monate.
3 Monate bist du in der Klinik? Das ist krass. Ich habe jetzt so diese normalen Reha-Zeiten sind ja immer so zwischen 3 und 6 Wochen.
Ja, das ist die Reha.
Ne?
Ja.
Und aber du bist dann auch wirklich, ach so, okay.
In der Akutklinik war ich immer 3 Monate.
Darf ich fragen, in welcher Klinik man hier, ist man hier in der Umgebung oder ist man weiter weg?
Also Bekannte von mir, die eben nicht wollen, dass Leute wissen, dass sie in der Klinik sind, zum Beispiel in der Psychiatrie sind, die gehen weiter weg.
Ja.
Ich sag, warum das Gute liegt so nah.
Brauchen wir es auch gar nicht sagen, aber du bist wirklich bei dir um die Ecke.
Genau. Halt,
ne?
Ja.
Ich finde es gut, weil du hast im Laufe der langen, langen Zeit, jetzt sagen wir mal 2007, 2008, sind fast 20 Jahre, hast du damit gelernt umzugehen. Das heißt auch, du gehst mit dir und deiner Psyche offen um, du hast dir ein Umfeld geschaffen, was damit umgehen kann. Jetzt mal vielleicht so ein Tipp, wie geht man denn mit jemandem am besten um, der gerade vielleicht wirklich in so einer tiefen Depression ist? Wie kann man als, weiß ich nicht, man wohnt mit dir zusammen, man ist vielleicht ein Freund, wie geht man mit dir am allerbesten um? Weil einfach, ich finde, sich nicht zu melden ist auch keine Option, finde ich nicht.
Versuchen einfach normal umzugehen, also nicht so diese Sprüche, ach, das wird schon wieder werden und. Weil das sind Floskeln.
Mhm.
Das hilft keinem weiter. Vielleicht den Menschen erstmal lassen, einfach versuchen, einfach damit umzugehen. Auch das müssen Angehörige lernen, damit umzugehen. Und irgendwann dann sagen, so komm, wie sieht's aus? Nach einer gewissen Zeit, wenn man da selber nicht rauskommt, vielleicht mal den Anschluss geben, hast du in meiner Klinik angerufen? Sowas.
Mhm. Bist du dann sauer? Wenn dir das auf den Sack geht, oder wie reagierst du? Ist das dann so, dass du dann einfach abblockst, oder bist du dann auch sauer, dass die Leute dich da mit so einer Kacke mehr nerven?
Nee, das ist dann so in dem Moment so ein bisschen so, hallo, wach.
Ah, also, okay.
Jetzt werd mal wieder wach, weil es genug. Und jetzt musst du sehen, dass wer nach vorne geht. Was also tatsächlich auch ist, diese Freunde aus der Klinik sind also die Leute, wenn ich mich da eine längere Zeit nicht melde, dass die anrufen. Was ist los? Und das ist also dieses Netzwerk, was man sich so aufbaut. Aber dieses Gefühl haben auch tatsächlich, glaube ich, nur Leute, die damit zu tun haben, selber. Die also ein Gespür dafür haben und sagen, der meldet sich nicht, da muss ich mal nachhören, was da los ist.
Ja, perfekt. Das stelle ich mir so ein bisschen vor. Das sieht man ja ab und zu mal in irgendwelchen, weiß ich nicht, Serien oder so. Wenn da gerade Leute bei den Alkoholikern sind hier und da auch ihren Paten kriegen, den die halt, wenn es eine schlimme Phase gibt oder wenn die gerade an so einem Scheideweg sind oder so, dass die immer jemanden anrufen können. Das ist natürlich cool. Bist du auch jemand, der andere anruft?
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch das, was viele nicht so richtig greifen können, dass es wirklich diese Menschen sind, die es dann am Ende ausmachen, dass du aus solchen Phasen rauskommst, dich nicht alleine fühlst und dass du dich verstanden fühlst.
Das sind diese ehrlichen Freundschaften, von denen ich gesprochen habe, die sich in diesen Kliniken und sowas entwickeln.
Also längster Aufenthalt war 3 Monate, hast du gesagt?
Ja.
Ja, 3 Monate ist schon eine Bank. Ja, da bist du ja schon ein Quartal, ey.
Aber man darf auch nicht vergessen, und deswegen sage ich, das Gute liegt so nah, eine Klinik ist ja kein Gefängnis.
Ja.
Ich kann raus, wenn ich keine Therapien habe, kann ich raus, kann nach Hause. Übers Wochenende kann man sowieso nach Hause.
Das kannst du machen, ja, okay.
Genau, also man verliert den Anschluss, den Kontakt nicht zu den Kindern.
Ja gut, das ist natürlich wichtig.
Das ist extrem wichtig, weil ich kann mich nicht 3 Monate mal eben irgendwo hinlegen und sagen, der Rest läuft schon weiter, das funktioniert nicht.
Okay, und dann du hast jetzt aber auch einen Arbeitgeber, der mitgeht mit dieser ganzen Geschichte.
Ja, ich bin inzwischen also berentet.
Ach, du bist berentet schon?
Genau, ja. Aufgrund der Depression, ja. Weil es war zum Schluss halt so, dass ich 2 Drittel des Jahres krank war und 1 Drittel eben arbeiten.
Okay.
Und da hat die Rentenversicherung irgendwann gesagt, sie gehen nicht mehr arbeiten.
Ja, gut. Das ist dann auch ein bisschen, da passt man auch so ein bisschen auf dich auf, weil ich glaube, ne, das ist gut, du bist jetzt 50, ne, glaube ich, ne? Müsste so grob hinkommen, wenn du dieses Jahr noch, ja. Okay, und ja gut, dann ist es so, du bist in Rente, kannst jetzt dich voll und ganz auf dein Privatleben, auf deine Kinder und auf dein Leben halt konzentrieren. Aber du wohnst immer noch alleine.
Mit meinem Kind, ja.
Mit deinem Kind zusammen. Ich sag dir was, Kinder gehen einfach auf den Sack, aber Kinder sind eigentlich richtig geil, vor allem wenn die dann da sind, ne, dann ist schon schön, aber es ist da trotzdem eine gewisse Verantwortung, die du da natürlich hast.
Ja,
ne?
Das gibt dir Struktur. Das gibt dir die Struktur, die du brauchst.
Gut, dass du das nochmal ansprichst, Strukturen. Brauchst du eine klare Struktur, weil ich kann mir vorstellen, jetzt ganz kurz zu meiner Person, ich würde mir schwer tun, mein Leben vernünftig geordnet auf die Kette zu kriegen, wenn ich nicht morgens um 8 zur Arbeit müsste, wenn ich nicht aufstehen müsste, wenn ich nicht da meine Termine hätte, wenn ich einfach nur so frei in den Tag leben würde, das merkt man ja schon, wenn man länger krank ist oder auch zu Corona-Zeit mit dem Lockdown, dass du da schon in so eine Mut kommst, in so eine Stimmung kommst, wo du denkst, so Alter, jetzt habe ich ja alles fertig. Also diese Struktur braucht man dann schon, ne?
Also ich brauche die immer, ja. Also wenn ich diese Struktur nicht habe, wenn ich die, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann merke ich, das geht wieder in die Richtung.
Kannst du denn Urlaub machen, wo die Struktur vielleicht mal wegfällt?
Im Urlaub habe ich auch Struktur.
Ah, okay.
Also es wird also früh aufgestanden, es wird auch immer was unternommen und vielleicht ein halber Tag am Pool oder so.
Kannst du dich dann entspannen, ohne Angst zu haben, dass du jetzt die Entspannung dass du gleich sagst, boah, meine Entspannung könnte jetzt auch eine Antriebslosigkeit sein, oder bist du schon so weit, dass du weißt, was
Entspannung? Das weiß ich.
Das ist cool.
Urlaub ist Urlaub und Davon kannst du mir ja auch nie genug geben, ne?
Auf jeden Fall. Urlaub ist Urlaub. Ich komme ja gerade erst aus dem Urlaub. Also, na, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein richtig, was heißt schwieriges Thema, interessantes Thema. Und ganz ehrlich, mit was für Dingen du dich in deinem Alltag schon beschäftigen musstest, von der ist eine faule Sau, bis zu krieg da mal deinen Arsch hoch und dann wirklich ganz lange Klinikaufenthalte. Ich finde super, dass wir darüber gesprochen haben und auch wirklich wichtig, dass man mal hört, wie jemand, der wirklich betroffen ist, sich fühlt. Eine Depression ist nicht bei jedem gleich. Na, also wenn du vielleicht auch mal mit anderen depressiven Menschen zu tun gehabt hättest, werden die dir wahrscheinlich gesagt haben, ey, bei mir ist es eher so, na, und bei dir ist es halt eher so. Am Ende möchte ich nochmal ganz kurz wissen, hast du in diese Suizidgedanken, die hast du gar nicht mehr?
Nein, die sind komplett weg. Das war so tatsächlich am Anfang, ich glaube, ich kann auch inzwischen mit dieser Depression umgehen. Das lernt man einfach über die Jahre. Klar lässt man sich dann erstmal fallen, aber man sieht auch schnell zu, dass man wieder da rauskommt, weil man hat ja auch Verantwortung und das war also damals alles ins Hintertreffen geraten.
Mhm.
Und das ist also heute anders.
Gut, du standst an den Gleisen, hast es nicht gemacht. Und hast dich da rausgekämpft und lebst jetzt eigentlich mit einer diagnostizierten Depression.
Genau.
Und eigentlich auch lebt es sich damit zwar jetzt nicht einfach, aber du hast es hingekriegt, dass es mit den richtigen Menschen auf jeden Fall funktioniert, ne?
Richtig.
Chapeau, muss ich schon sagen. Also wirklich ein bewegendes Thema und all jenen, die vielleicht diese Ansätze, vielleicht fängt es auch bei anderen mit einem Burnout an oder mit einer anderen Sache, die einen aus der Bahn wirft, den würdest du definitiv sagen, auf jeden Fall direkt mit dem Arzt, falls man denkt, auf jeden Fall mal mit jemandem darüber sprechen. Ne?
Das Wichtigste ist Hilfe holen und um Kliniken und so sind keine Mauern gebaut. Der erste Schritt ist schwer, aber wenn man einmal da ist, merkt man, dass es einem gut tut.
Das sind auch echt schöne Abschlussworte. Christoph, es war sehr, sehr schön, dass du da warst und ich hoffe einfach, dass euch die Folge ja gefallen hat und dass das Thema bei euch so ein bisschen einen Weg gefunden hat, vielleicht mal ein bisschen über solche Sachen nachzudenken. Muss ja nicht heißen, dass ihr eine Depression habt, aber vielleicht stellt ihr fest, dass in eurem Umfeld Menschen sind, die davon betroffen sind und vielleicht könnt ihr jetzt da so ein bisschen besser reagieren und gucken, wie ihr mit solchen Menschen umgeht. Wie gesagt, nicht den Kasper machen, sondern einfach da sein und vielleicht beim ersten Schritt ein bisschen unter die Arme greifen. Ne?
Genau.
Okay, Christoph, wenn es noch was gibt, bitte raus damit, ansonsten würde ich jetzt abmoderieren.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Also es hat Spaß gemacht. Also auch wenn das ein schwieriges Thema ist, diese Podcast-Hartfolgen, die machen mir immer unheimlich viel Spaß, weil das wirklich Gespräche sind, die man erstmal face-to-face führt in einem ganz sicheren Raum und da halt auch mal wirklich auch über Sachen redet, die für meine Verhältnisse richtig tief gehen und auch richtig interessant sind. Und du warst sehr, sehr mutig, dass du jetzt hier mit mir darüber geredet hast. Dafür danke ich dir. Und euch da draußen, das war mal wieder eine Folge Podcast Hart. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt oder Infomaterial braucht, ich poste auf jeden Fall was ins Begleitmaterial. Und bis dahin würden wir beide sagen, tschüss, wir machen jetzt ein Eis essen, oder?
Genau, tschüss, Dankeschön.
Ciao.